Ja, ich habe mich fast nicht getraut, die Maria zum Thema zu machen, bei Menschen in seiner Nähe, da es ja so ein bisschen weihnachtliches Thema ist. Aber dann fiel mir ein, wir haben ja eigentlich im CVM nie diese klassischen Weihnachtspredigten, weil wir ja immer am 24. mit dem Familiengottesdienst, mit dem Krippenspiel aufhören. Und dann kommen ja meistens so am 25., 26. so diese klassischen Weihnachtspredigten, wo dann immer auch die Maria vorkommt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann darf man auch mal im Sommer, sofern es ein Sommer ist, über die Maria sprechen. Und wenn wir über Menschen in seiner Nähe sprechen, dann müssen wir eigentlich über Maria sprechen, weil es gibt keine Person, die Jesus länger erlebt hat als Maria. Das fing schon an, bevor Jesus geboren war, bis eben dann, wir wissen das, sie letztlich auch Zeuge war der Auferstehung und ja, sein ganzes Leben von vorne bis hinten miterlebt hat. Ein bisschen was zu dem, wie Maria gelebt hat oder was wir von ihr wissen. Wir haben nicht so super viele Informationen. Die Legenden, die sich um Maria ranken, sind viele, aber ein bisschen was können wir wissen oder erahnen. Also wir wissen, dass sie von einer priesterlichen Familie kommt, priesterlichen Hintergrund hat. Das wissen wir daher, dass sie mit Elisabeth verwandt war. Das ist die Frau von Zacharias und der war Priester und deswegen hängt sie da irgendwo in dieser priesterlichen Linie mit drin. Sie war wahrscheinlich die zweite Frau von Josef, weil man davon ausgehen muss, dass, also wir wissen, dass Jesus Brüder hatte und der, die wahrscheinlichste Sicht ist eben, dass diese Brüder die älteren Brüder waren und Maria dann eben die zweite Frau und dann eben nur diesen einen Sohn bekommen hat, dann eben Jesus. Interessant sind die anderen also Jakobus zum Beispiel ist einer der Brüder von Jesus, von dem man ausgeht, dass er der älteste Sohn von Josef war, hat auch seinen eigenen Brief geschrieben und dann gibt es noch drei andere. Judas ist einer davon, der hat auch einen biblischen Brief geschrieben. Also die Familie war, was die Bibel angeht, ziemlich prägend, ja, also Jesus schon selber, dann eben der Jakobus und dann der Judas, beide haben noch Briefe geschrieben, also gar nicht so schlecht. Interessant ist aber, dass Maria die einzige Autorin ist eines neutestamentlichen Textes. Die einzige Frau, die einen Bibeltext geschrieben hat, nämlich das Magnificat. Ihr Gebet ist aufgenommen worden in die Bibel. Wir haben keinen anderen Beleg, dass eine Frau Heilige Schrift geschrieben hat, als eben Maria. Ihr Psalm ist sozusagen aufgenommen worden von Lukas in das Neue Testament. Wer mal die Geschichte bei The Chosen anschauen will, spannend, alles nur erfunden bei The Chosen, aber trotzdem nett anzugucken. Und man muss das sagen, mit dem Magnificat hat die Maria nicht nur irgendwas gemacht, sondern nach dem Vaterunser ist das wahrscheinlich das Allerwichtigste und dem Psalm 23 vielleicht noch, ist das das wichtigste Gebet, das eine unglaubliche Wirkungsgeschichte ausgelöst hat. Im evangelischen Bereich nicht so sehr, aber im katholischen Bereich unglaublich bedeutend. Das Magnificat spielt eine außergewöhnliche Rolle. Und wenn man das so mal sich sacken lässt, da ist eine Frau, die einen Psalm schreibt, der dann in die Bibel übernommen wird, da steckt doch was ganz Besonderes dahinter. Zum einen, sie muss eine gebildete Person gewesen sein, um sowas schreiben und verfassen zu können. Das war damals nicht üblich, dass Frauen so gebildet waren. Das war sie, außergewöhnlich gebildet. Und das Zweite, sie muss eine außergewöhnliche Würde besessen haben, dass man diesen Text dann auch aufnimmt. Interessanterweise ist, dass es noch einen anderen Text gibt, den man vielleicht auch noch der Maria zuschreiben kann. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an der Weihnachtsgeschichte, da heißt es so am Schluss, Maria aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und man geht davon aus, dass der Lukas, der die dann alles zusammengestellt hat in seinem Evangelium, hier auf Überlieferungen von Maria zurückgreift und hier sozusagen die
Autorin vielleicht falsch, aber die Augenzeugin, die das selber miterlebt hat, die Zeugin dieser Ereignisse hier nochmal benennt und sagt, das geht auf Maria zurück. Und wir wissen auch, dass sie später dann in der Urgemeinde eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Sie war bei den Zwölfen dabei in dieser Zeit zwischen den, dass Jesus gegangen ist, zwischen der Himmelfahrt und Pfingsten. Auch da wird sie erwähnt. Also jemand, der einen großen Einfluss hatte auf die ersten Jünger, auf die Urgemeinde und vieles von dem, was sie erlebt hat, da auch weitergeben konnte. Und wir merken, oh, das ist nicht mehr dieses, manchmal hat man ja so das Bild von diesem ungebildeten Mädel, das so diese hammermäßige Berufung von Gott so out of the blue bekommt, sondern man stellt fest, na, Gott hat sich vielleicht auch schon ein bisschen was dabei gedacht, dass er die für diesen Job erwählt hat. Ist ja auch interessant, gell, dass dieser Jesus, der da geboren wird, einer gebildeten Frau anvertraut wird. Weil er musste ja auch vieles einfach lernen. Griechisch, Hebräisch, mit den Psalmen umgehen. Man merkt so ein bisschen, was vielleicht auch da dahinter steckt, hinter der Kindheitsgeschichte von diesem Jesus. Ich habe gerade vom Magnificat gesprochen. Hier ein Auszug daraus. Maria kommt hier selber zu Wort. Das ist ihr Gebet. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Weiß nicht, wie es euch geht, wenn man diesen Text liest. Für mich sind so diese Spannungen in der Mitte. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd gesehen. Von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Merkt ihr, wie hier Niedrigkeit und Würde in einer Weise zusammenstehen, wie das, da bei uns denken wir immer, ja, Würde haben die Erfolgreichen. Aber hier hat die Würde, die niedrig ist, die ihr Leben Gott zur Verfügung stellt. Und wir sind immer gleich dabei, dieses Gebet so für alle Menschen zu beten, aber mal stehen zu bleiben und dieses Gebet der Maria mit ihrem Blick, mit dem, was sie vielleicht auch empfunden hat, gefühlt hat, als sie diese Zeilen geschrieben hat, total spannend, diesen Text zu lesen. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und das Schöne ist, wenn ihr diesen Text anschaut, meine Seele erhebt den Herrn, damit beginnt es. Und es endet damit, er hat große Dinge an mich getan, der da mächtig und dessen Name heilig ist. Das ist eine Person, die so lebt und auf Gott hinweist. Und sagt, ihm gebührt alle Ehre. So ein bisschen überlegt, wie ist es eigentlich mit dieser Hingabe, die sie gelebt hat. Sie hat, fangen wir vielleicht mal an mit ihrem hier oben mit dem Leib. Sie hat ihren Leib Gott hingegeben, indem sie ihn zur Verfügung gestellt hat, diesen Jesus zur Welt zu bringen. Das ist schon eine krasse Sache. Wir ticken alle im Abendland ein bisschen so, dass wir denken, das Wichtigste ist unser Kopf. Unsere Gedanken. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das Wichtigste ist der Leib. Weil ohne den kannst du nicht denken. Geht nicht. Und wer schon mal versucht hat, bei Zahnweh gute Stimmung zu haben, merkt, dass der Leib Rolle spielt. Wer sich versucht hat, bei Müdigkeit mal richtig zu konzentrieren und gute Leistung zu bringen, der weiß, der Leib spielt eine Rolle. Der Leib ist die Mitte des Lebens. Ohne den Leib ist das Leben nicht denkbar. Das Tiefste und Größte, was wir Gott geben können, ist unser Leib. Unser Leib. Ich stelle meinen Leib, meinen Körper Gott zur Verfügung. Und das hat sie getan. Und tatsächlich eben nicht nur für diese 9 Monate oder 6, keine Ahnung, wie lange das war, sondern auch hinterher. Für so ein Kind muss man sorgen. Da sein, säugen, pflegen. Sie hat ihre Liebe, ihre ganze Liebe Gott zur Verfügung gestellt. Dieses Kind zu lieben, das ist ja nicht einfach so eine Kleinigkeit, sondern meine ganze Liebe stelle ich zur Verfügung diesem Jesus, diesem Kind, das mir anvertraut ist. Und damit ist natürlich auch klar, dass sie ihre ganze Lebenszeit Gott zur Verfügung stellt. Zumindest mal die ersten Jahre. Vielleicht nur 10 oder 12 Jahre oder keine Ahnung, wie lange man braucht, bis so ein Kind erwachsen ist und selber nach sich gucken kann. Das ist unterschiedlich bei den Kindern. Sehr unterschiedlich. Manche sind mit 50 noch nicht erwachsen, aber egal. Zu sagen, nein, ich investiere jetzt einfach, ich sage jetzt mal 20 Jahre meines Lebens in den Job, den Sohn Gottes zu beschützen, aufzuziehen, ihm ins Leben zu helfen, ihm die wichtigsten Dinge beizubringen. Und dann heißt es natürlich im Gegenzug, all die Lebensträume, die sie vielleicht hatte, zurückzustellen. Das ist nicht mehr ihr Job. Sie hatte sich vielleicht vieles ausgemalt, vielleicht, ich weiß nicht, was ihr großer Traum gewesen wäre. Auf jeden Fall war klar, als sie Ja gesagt hat, dass ihr Lebenstraum jetzt zu Ende ist und dass sie einen Job bekommen hat. Und wenn man in antike Welt, wenn man mit 16, 17, 18, ich weiß nicht, wie alt sie war, einen Job bekommt, der vielleicht 15 Jahre geht, dann kommt man so langsam, oder 20, dann kommt man in die Range, wo man stirbt. Wir wissen zum Beispiel nichts mehr von dem Josef, wahrscheinlich ist er verstorben, sein Vater. Das heißt, wir gehen nicht von der Lebenszeit aus mit 80 Jahren, sondern vielleicht nur von 40. Und dann ist man vielleicht 18 und dann 20 Jahre und dann rechnest du drauf und dann hast du noch 2, die bleiben. Und das sind nicht die besten Jahre. In der damaligen Welt war man mit 40 einfach körperlich durch. Und sie definiert ihren Lebenssinn vollkommen neu und sagt, darin liegt meine Würde und darin liegt der Sinn meines Lebens. Ich finde es beeindruckend, das zu sehen, das wahrzunehmen und tatsächlich dann nochmal innezuhalten und sagen, und tatsächlich besteht darin die Würde dieser Maria, ihr Leben so hinzugeben. Wir denken oft, die Würde besteht darin, zu strahlen, toll zu sein, Winnertyp zu sein, seine eigenen Ziele umzusetzen, ja, ich entfalte meine Persönlichkeit, ich werde, wer ich bin, was uns alles die Welt einredet, tu, was du willst, dann bist du glücklich, dann hast du dein Leben erreicht. Vollkommen anderes Narrativ. Die Würde liegt darin, dein Leben ganz Gott hinzugeben. Wow. Krass. Anderer Lebensentwurf. Aber in der Mitte steht Freiwilligkeit und Freude. Wie war das da? Was hat sie gesagt? Meine Seele erhebt den Herrn, mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Das war nicht Hingabe, wenn es jetzt sein muss, dann mache ich es halt. Sondern es war, ja, ich will, yes. Das ist mein Leben. Ich finde es extrem beeindruckend. will euch mitnehmen so auf eine kleine Reise durch ihr Leben. Und was mir aufgefallen ist, dass es eigentlich immer wieder ums Loslassen ging. Hingabe haben wir gerade gehabt, das eigene Leben loslassen. Aber dann auch diesen Jesus, ihren einzigen Sohn, immer wieder loslassen. Die Geschichte, als der Jesus verloren ging im Tempel, mit 12 Jahren waren in Jerusalem, Jesus ist nicht mitgekommen, nicht zurückgereist, die Vater und Josef und Maria haben gesucht und dann haben sie ihn im Tempel gefunden und dann sagt er doch, ja wisst ihr denn nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Ich weiß nicht, ob ihr das spüren könnt, das ist ein Schmerz, wenn das eigene Kind sagt, bei euch bin ich nicht zu Hause. Ihr seid nicht meine wirkliche Familie. Für die Maria war es vielleicht nicht ganz so heftig, noch heftiger wahrscheinlich für den Josef, aber auch für die Maria. Er gehört nicht zu mir. Er gehört dahin, zu Gott. Das ist seine Number One Bezugsperson. Und das heißt, Jesus zieht hier eine Grenze. Und nach 12 Jahren Investition, Liebe, die man investiert, nein, ich gehöre nicht in euer Haus. Ich gehöre in sein Haus. Und dann das erste Wunder, auch so eine Geschichte, schmerzhaft. Die Maria, wie ich habe gesagt, gebildete Frau, hat sofort gecheckt, das mit dem Wein funktioniert nicht. Ja? Die hat gewusst in dieser Hochzeit zu Kana, viel zu wenig Wein, alles nicht geplant. Das war so ein Organisationsgenie wahrscheinlich irgendwie, manche Frauen können das. Und dann kam sie zu Jesus und hat gesagt, hilf mal. Und wisst ihr, was der Jesus zu ihr sagt? Was geht es dich an? Zur Mutter. Ich weiß nicht, wie ihr kommuniziert mit euren Eltern oder so, aber dieser Satz ist schon heftig nach all dem. Und sie merkt, wieder so eine Grenze. Er sagt, nicht dein Business. Wieder so ein Punkt. Loslassen. Ich bin nicht der Ratgeber meines Sohnes. Ich bin nicht der, der meinem Sohn ins Leben hilft. Ich trete zurück. Verständlich, der Kopf sagt, klar, ist Gottes Sohn, er weiß besser, so. Das Herz schmerzt. Markus 3, 33 bis 35, da kommt die Familie zu Jesus und die wollen ihn sprechen. Und dann sagen die Leute, hey Jesus, da draußen sind deine Mutter und deine Brüder und die wollen mit dir reden. Und Jesus steht auf und sagt, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Die, die den Willen Gottes tun. Ist cool für die Leute, die da drin saßen. Ha, wir sind Verwandte von Jesus, wir gehören zu ihm. Hurra, super. Aber stellt euch vor, was das mit der Familie macht. Da will die Family den Jesus treffen. Da will die Mutter ihren Sohn treffen. Und er sagt, nö, ich komme nicht raus, weil die Leute, mit denen ich jetzt zusammensitze, das sind meine Mutter und meine Brüder. Und ihr seid es offensichtlich nicht. Oder vielleicht nur dann, wenn ihr den Willen Gottes tut. Und zwar so wie alle anderen auch. Wow. Das ist, merkt ihr, da wird die Familie, also da tritt Jesus aus der Familie aus. Wow. Loslassen. Interessant ist, dass sie sich trotzdem, dass seine Brüder sich immer wieder gegen Jesus wenden, dass sie an Jesus und seiner Beziehung zu ihm festhält. Naja, und dann kommt das Kreuz. Wir wissen, dass Maria, seine Mutter, unterm Kreuz stand. Sie hat erlebt, wie ihr Sohn die schlimmste Folter erlebt hat, die es überhaupt gibt. Sie musste da hilflos zuschauen, zugucken, es miterleben. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, was dieser letzte Satz, den Jesus an sie gerichtet hat, mit ihr gemacht hat. Da sagt Jesus zu Johannes, siehe, das ist deine Mutter, und zu Maria, siehe, das ist dein Sohn. Auf der einen Seite könnte man sagen, toll, dass Jesus so für die Maria gesorgt hat, dass sie nicht im luftleeren Raum hängt, so, dass sie versorgt ist. Aber jetzt mal andersrum gesagt, Jesus sagt, ich bin nicht mehr dein Sohn. Das ist dein Sohn. Ich bin raus. Ich merke, die Geschichten sind schmerzhaft. Wie konnte sie das leben? Wie konnte Maria so leben? Wenn wir den Anfang schauen, als Maria berufen wird, dann sagt sie ja in einem tiefen Vertrauen zum Vater. Mein Gott, mein Heiland. Aus dieser Liebe heraus zu Gott, die in dem Magnificat in ihrem Gebet spürbar und sichtbar wird, sagt sie ja. Und gleichzeitig sagt sie, der Vater hat mich angesehen. Er schaut mich an. Wenn Gott einen Menschen ansieht, ist das ganz Besonderes. Er nimmt mich wahr, so wie ich bin. Er kennt mich, er liebt mich, er ist für mich, er weiß, was ich bin, er weiß, was ich kann. Und dieses von Gott angesehen werden und gleichzeitig Gott zu vertrauen, kommt in ihr zusammen. Und dann eben diese dritte Dimension noch, Maria, die Jesus liebt und von Jesus geliebt wurde. Ja, er hat sie geliebt, weil sie ihn bis zum Ende auch begleitet hat. Und wir merken, dass dieses Leben, das Maria gelebt hat, auch dieser Schmerz und diese Hingabe und all das, was es auch schwer gemacht hat, letztlich eingeschlossen war in der tiefen Liebe. In der Liebe, die sie gegeben hat und die sie empfangen hat. In Liebe zum Vater und eine Liebe zum Sohn, die sie empfangen hat und die sie gleichzeitig gegeben hat. Das ist das Fundament, das es ihr möglich gemacht hat, so zu leben. Und als ich so über ihr Leben nachgedacht habe, war das für mich so das tiefe Besondere war an dieser Maria, dass sie in und aus der Liebe heraus gelebt hat. Und da habe ich verstanden, warum in vielen Bereichen der katholischen Kirche Maria so eine wichtige Position hat. Weil sie wie keine andere Person die Liebe Gottes sichtbar macht, erlebbar macht, spürbar macht. In ihr wird das in einer unglaublichen Weise erlebbar. Und ganz oft sagen auch Leute aus dem katholischen Hintergrund, Maria ist nicht Gott, aber Maria ist ihr Zugang zur Liebe Gottes. Und ich habe verstanden, warum. Weil sie die Person war, die komplett in dieser Liebe eingeschlossen war und die von sich aus auch diese Liebe gelebt hat. Also dieses zwei Herzen schlagen zusammen, verbinden sich. Was hat es mit mir persönlich gemacht, diese Betrachtung dieser Person? Ich bin ein Mensch, der jetzt nicht so sehr gelernt hat zu lieben. Meine Eltern kommen aus der Generation, in der man noch vieles vom Krieg miterlebt hat. Mein Vater noch mehr als meine Mutter, und mein Vater konnte nie über Gefühle reden. Also er konnte Wutausbrüche haben. Das konnte er gut. Er konnte auch mir irgendwie deutlich machen, dass er mich mag. Aber er konnte mir das nie irgendwie zeigen. Ich kann mich nie an eine Umarmung oder sowas erinnern von meinen Eltern. Ich kann mich an Lob erinnern, gut gemacht, so, das war okay. Und ich merke, das hat was mit meinem Leben gemacht. Ich bin ein Mensch, der lernen musste, vielleicht sogar auch, dass Liebe nicht so wichtig ist. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, ich wünschte mir, ich wäre ein Mensch mit einem größeren Herzen. Ich habe tatsächlich ein kleines Herz. Mein Herz ist klein, ich kann nicht so lieben. Ich habe es nie gelernt. Und als ich die Maria angeschaut habe, da habe ich jemand gesehen mit so einem Herzen. So groß. Und ich habe für mich einfach gebetet, Jesus, ich möchte in dieser Liebe wachsen. Ich möchte, dass mein Herz größer wird. Größer wird, weil ich dich mehr lieben will. Weil ich dich nicht nur verstehen will. Ja, Gott ist für mich gestorben, mega cool, danke. Sondern diese Liebe, die dahinter steckt, die der eigentliche Grund ist für das, dass er für mich gestorben ist. Und ich möchte selber auch lernen, mehr ihn zu lieben. Meine Liebe ist manchmal so klein. Die hat so wenig Kraft. Durchdringt meinen Alltag oft nicht. Es fällt mir schwer, mein Leben hinzugeben. Denn ich glaube, das hängt damit zusammen, dass meine Liebe nicht groß ist. Und dann schaue ich mir diese Maria an und schaue, wie sie gelebt hat, und schaue diesen Vater an, der sie sieht und liebt. Und ich schaue Jesus an, der sie sieht und liebt. Und ich sage mir, Jesus, das ist meine Sehnsucht. Das ist meine Sehnsucht. In diese Liebe einzutreten. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo ich in seine Liebe eintrete, Gott etwas tut, was nur er tun kann, dass er mein kleines Herz groß macht. Groß macht, dass ich wieder lieben kann. Dass so viel von der Liebe Gottes in mein Leben kommt, dass mein Herz groß wird, dass ich lieben kann. Dass ich Gott lieben kann. Dass ich Menschen lieben kann. Und auch mich selber. Wir feiern jetzt nachher miteinander Abendmahl. Der Abendmahl ist was ganz Besonderes. Dass Gott in dein Leben kommt. Dass er wirklich in Brot, mit Traubensaft und Wein, also, dass er darin wirklich in dein Leben eintritt. Und ich möchte dieses Bild mitgeben, dass mein Gebet ist, dass da, wo Gott in mein Leben kommt, dass er mit seiner Liebe in mein Leben kommt, dass mein Herz weit wird, um seine Liebe zu fassen. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt noch eine Zeit haben, wo wir nicht nur mit unserem Verstand auf diese Maria schauen, sondern dass wir mit dem Herzen da sind und auf diesen Jesus schauen. Meine Seele erhebt den Herrn. Mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat meine Niedrigkeit angesehen. Große Dinge an mir getan, denn er mächtig ist und dessen Name heilig ist. Jesus, ich danke dir, dass du so tief in die Welt kommst, dass du Menschen in der Tiefe ihrer Existenz nahe kommst und dass du Menschen prägst in einer unglaublichen Weise. Und ich bete für mich und ich bete für all die jetzt unter uns, die sich auch ausstrecken nach dieser Liebe, dass du uns deine Liebe neu offenbarst. Die Liebe des Vaters, die Liebe des Sohnes. Und Jesus, ich wünsche mir, dass du neu in uns entzündest, die Liebe zu dir und die Liebe zum Vater. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, den wir jetzt miteinander Zeit haben, dich zu loben, auch Abendmahl zu feiern. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du uns die Liebe des Vaters offenbarst. Dass du uns die Liebe des Sohnes offenbarst. Komm, Heiliger Geist, und mach unsere Herzen weit, dass wir die Liebe fassen können und wieder lieben können. Das bitten wir dich. Komm, Heiliger Geist. Amen. Und wir sitzen zusammen mit Jesus an diesem Tisch. Und er weiß, dass es das letzte Mal ist, wo er sich mit seinen Jüngern trifft. Und er will ihnen zeigen, dass er ihnen dauerhaft und bleibend nahe bleibt. Und bevor wir jetzt das Abendmahl feiern, lade ich euch ein, um einen Moment innezuhalten. Euch das vorzustellen, an diesem Tisch zu sitzen mit Jesus.